mit der Sendung zur Sache. Ich bin Benedikt Stubendorf. Unser Thema heute, jung, aber außen vor. Welche Chancen haben Kinder, deren Eltern kein Geld übrig haben für den Sportverein, für den Klassenausflug, fürs Mittagessen? Die jüngsten Daten zur Kinderarmut des Europäischen Statistikamtes Eurostat sagen, im reichen Europa ist etwa jedes vierte Kind unter 16 Jahren von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Tendenz steigend, auch in Deutschland. In Schleswig-Holstein gelten durchschnittlich 15% der Kinder als arm und genau um die geht es heute. Bei mir im Studio ist Katrin Döring, war 8 Jahre lang alleinerziehend. Hallo erstmal Frau Döring.
Ja, hallo.
Waren Sie in dieser Zeit auch arm?
Ja, das kann man so sagen. Also wirklich durchgehend die ganzen Jahre kann ich mich als arm bezeichnen.
Wie ist das, wenn man mit leeren Taschen eine Tochter versorgen muss?
Es ist furchtbar anstrengend. Es zerrt an einem. Also dass man dauerhaft am Überlegen ist, wirklich, was mache ich jetzt, wo gebe ich das Geld aus? An einem selbst spart man die ganze Zeit wirklich dauerhaft. Ich habe mir nichts gegönnt und habe wirklich nur geguckt, dass meine Tochter es gut hat und habe einfach geguckt, okay, was kann ich günstig kaufen und wie kriege ich das irgendwie hin, dass sie doch an Ausflügen teilnimmt, auch genauso mal ihr Eis bekommt und ja, ist eine schwierige Phase gewesen.
Ja, über die wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Mit im Studio sind außerdem Tanja Seemann vom Familienzentrum in Kielgarden. Schönen Abend, Frau Seemann. Ganz kurz die Frage an Sie. Oh, Sie dürfen ruhig Hallo sagen.
Schönen guten Abend.
Nur, dass wir einfach einmal die kurze Definition haben. Ab wann spricht man von armen Kindern oder von Kinderarmut? Gibt es da eine Grenze irgendwie?
Ich glaube, dass man da die Grenze gar nicht ziehen kann. Es ist eine ganz individuelle Familiensituation. Wie belastbar sind die Familien? Wie viele Kinder leben in dem Haushalt? Wie belastet sind auch Familien mit ihren Ausgaben? Müssen sie noch andere Dinge in ihrem Leben bestreiten? Müssen sie Schulden abbezahlen? Alles das sind große Auswirkungen für Familien, die sie einfach in die Armut treiben.
Also es gibt keine Grenze, wo man sagen kann, ab jetzt bin ich arm oder auch andersrum, ab jetzt bin ich nicht mehr arm.
Nein, die Grenze gibt es definitiv nicht.
Gut, und herzlich willkommen auch Matthias Hansen vom TSV Hattstedt. Unter anderem, denn Sie haben noch viele andere Funktionen, aber uns geht es dann in dieser Sendung mit Ihnen vor allen Dingen um Sport und Armut. Und Sie zu Hause oder wo auch immer Sie stecken, können natürlich auch mitdiskutieren. Vielleicht haben Sie einen Vorschlag, was gegen Kinderarmut zu tun sein könnte. Vielleicht haben Sie auch selbst Sorgen oder wollen eine Frage an einen unserer Gäste stellen. Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an studio@wellenord.de. Und weitere Infos zur Sendung gibt es natürlich auch bei uns im Internet ndr.de/SH. Sonntagabend, Sie hören NDR1 Welle Nord, die Sendung zur Sache. Und wir fragen uns und Sie, wie steht es um gleiche Chancen für unsere Kinder hier in Schleswig-Holstein? Damit sich Kinder gut entwickeln, müssen sie gefördert werden, rausgehen, sich bewegen, Dinge entdecken, Freunde finden, am Leben teilhaben. Das ist allerdings gar nicht so furchtbar einfach, wenn das Geld fehlt. Viele Alleinerziehende in Schleswig-Holstein haben es finanziell schwer. Katrin Döring, Sie kennen das, 8 Jahre lang waren Sie alleinerziehend. Wir haben es ja kurz schon mal angesprochen eben. Wie oft haben Sie damals zu Ihrer Tochter Nein sagen müssen?
Fast täglich, kann man sagen. Also in ganz vielen Situationen, wo einfach dann die Frage kam dann so, Mama, können wir dies machen, können wir das? Einfach ganz normale Wünsche, wo ich dann gesagt habe, nein, geht nicht, Mäuschen, ne? Das Geld ist nicht da. Also ich habe ihr das dann halt auch immer ganz offen dann erzählt, dass ich nicht genug Geld habe oder auch erstmal schauen muss, dass sie eher neue Schuhe braucht, als dass wir einen Ausflug machen oder als dass wir irgendwie ein neues Buch kaufen können.
Große Enttäuschung?
Ja, viel. Also da sind auch so einige Tränen immer geflossen und ich habe versucht, das immer dann mit anderen Dingen wieder gut zu machen. Ich sag mal so, dann sind wir dann halt in die Bücherei gegangen natürlich, um das Buch, was sie eigentlich haben wollte, weil sie das nicht gekriegt hat, sucht man sich seine Wege dann halt. Ja. Ne? Und
wie ist Ihre Tochter mit der Situation umgegangen? Also hat sie dann immer weiter noch gefragt, ob sie was kriegt oder hat sie sich dann zurückgezogen und irgendwann vielleicht aufgegeben und gesagt, na, Fragen bringt ihr eh nichts?
Sie hat resigniert irgendwann. Also irgendwann hat sie es aufgegeben, als sie dann so alt war, dass sie es dann auch verstehen konnte. Gut, da ändert sich nichts an der Situation erstmal. Dann hat sie aufgehört zu fragen. Und was irgendwann auch wehtut, vor allem gerade jetzt, wo ich sage, jetzt habe ich ein Gehalt und jetzt kann ich ihr mal was kaufen. Und dass sie sich trotzdem immer noch nicht traut oder nur ganz zögerlich nachfragt, was sie mal, wenn sie was haben möchte. Und das ist schon schade irgendwie so, dass sich Kinder dadurch so zurückziehen.
Schlimmes Gefühl als Mutter, oder?
Ja, es tut richtig weh. Also man gibt sich selbst auch die Schuld dann irgendwie da dran. Und Ja.
Dass wir so eine kleine Vorstellung kriegen, wie viel Geld hatten Sie zur Verfügung? Können Sie darüber oder wollen Sie das?
Kann ich, also ich hatte damals Arbeitslosengeld 2 bekommen, bin aber jetzt auch erst letztes Jahr damit eine Ausbildung fertig gewesen, hatte da aber dann auch noch Fahrkosten, 150 Euro im Monat, die sind damit von weggegangen. Also es ist noch unter dem Existenzminimum gewesen, kann man so sagen. Und das war schon, also noch weniger, also ich hätte eher zu Hause bleiben können, da hätte ich mehr Geld gehabt für Sie. Ja. So kann man sagen.
Aber Sie haben es nicht gemacht, weil Sie gesagt haben,
genau. Geraten wurde es mir auch.
Also das zu Hause zu bleiben?
Ja, vom Jobcenter wurde es mir geraten, dass das nicht tragbar ist, eine Ausbildung zu machen, wo ich kein Geld verdiene. Ich habe eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Ist ja eine schulische Ausbildung. Und das Jobcenter hat mir geraten, das abzubrechen, weil man das ja nicht tragen kann, wenn man noch ein Kind hat und alleine ist.
Das heißt, das Jobcenter hat Ihnen quasi geraten, bleiben Sie mal ruhig zu Hause, dann sind Sie nicht ganz, nur ein bisschen arm, nicht ganz so doll arm.
Ja, und genau, richtig.
Das machen Sie dann, bis Sie in Rente gehen.
Genau, so nach dem Motto, dauerhaft darauf angewiesen sein. Und ich hatte aber den Willen einfach, dass ich sage, nein, ich will irgendwann da raus aus dieser Falle und möchte mein Kind auch alleine großziehen können mit meinem eigenen Geld.
Ja, Sie sehen mich einigermaßen erschüttert, dass das Jobcenter sowas rät, anstatt zu sagen, komm, wir helfen dir irgendwie 2-3 Jahre. Und dann stehst du auf eigenen Füßen und kannst für dein Kind da sein. Waren Finanzen überhaupt das größte Problem als Alleinerziehende?
Oder? Ist auch ein Hauptpunkt natürlich, aber so das Grundproblem ist einfach auch das wirklich alleine sein, die ganze Verantwortung tragen, kein zum Reden zu haben und auch von außen einfach kein Verständnis zu bekommen. Also dass man einfach ein anderes Leben führen muss als andere Familien und dass man auch am Wochenende alleine da sitzt und nicht dann der Partner nach Hause kommt, mit dem man dann sprechen kann und ja jede Entscheidung alleine treffen muss.
Ja. Und Zeit war dann vermutlich für Ihre Tochter auch nie genug da.
Nee, gerade auch so in den letzten Jahren, wo ich eine Ausbildung gemacht habe, das war ja doch die Zeit, die man für eine Ausbildung opfern muss. Das ging schon auch ans Wochenende und in die Abendstunden, wo ich dann gesagt habe, so, du gehst jetzt ins Bett, ich muss noch lernen.
Jetzt sitzen Sie mir gegenüber als jemand, der selbst anderen Alleinerziehenden hilft. Wie haben Sie den Absprung geschafft? Wie haben Sie den Po zusammengekniffen, um dann zu sagen, ja komm, schieß aufs Jobcenter, ich ziehe das jetzt durch?
Ja, also ich hatte eine ganz schwierige Phase, wo meine Tochter auch ein schweres Trauma erlitten hat. Und dann war aber so bei mir so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann sie, habe sie wieder auf die Beine gepäppelt, sage ich jetzt mal so. Und habe dann meine Ausbildung zur Erzieherin begonnen, weil ich gesagt habe, so, ich will einfach auch anderen Kindern helfen und anderen Familien. Und das hat mich einfach dann animiert, dass ich auch gesehen habe, ich konnte schon in der Ausbildungszeit den Praktika anderen helfen und habe jetzt halt durch ein tolles Projekt, einfach durch das SEMPRO-Projekt, die Möglichkeit bekommen, im Raum Dithmarschen Alleinerziehenden zu helfen. Und das möchte ich wahrnehmen, einfach weil ich weiß, wo der Schuh drückt einfach. Und
wie können Sie helfen? Was machen Sie, damit andere Alleinerziehende sagen, jawohl, ich schaffe das auch?
Also wir sind, es ist jetzt gerade erst begonnen, das Projekt, und wir haben jetzt einfach viel auch rumgefragt nochmal, die Alleinerziehenden angesprochen, was braucht ihr, wo können wir euch unterstützen, und unser Hauptziel ist aber erstmal, dass wir sagen, dass wir die sozialen Dienstleister ins Boot holen, dass wir sagen, Mensch, die müssen wir anticken, hatten auch jetzt schon eine Auftaktveranstaltung mit einigen, wo wir halt auch gesagt haben, die müssen wir besser miteinander verknüpfen und das offener legen, dass auch die Alleinerziehenden wissen, wo sie sich Hilfe holen können und dass die alle untereinander Bescheid wissen, wer kann wem helfen. Und
ich finde das ganz toll, dass Sie auch so offen über Ihre Schwierigkeiten, die Sie hatten, sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten versuchen, Decke über den Kopf, hoffentlich kriegt es keiner mit.
Ja, habe ich zeitweise natürlich auch gemacht, wo ich dann ganz am Boden war und irgendwann habe ich gesagt, so nee, nochmal komplett neu anfangen und das macht auch eine Menschenkenntnis irgendwann aus, dass man sagt, okay, wer hört einem zu, wen interessiert das und wen halt nicht.
Ja, Sie hören die Sendung zur Sache hier auf NDR1 für Nord. Wir werden gleich weiter darüber sprechen und dieses Thema und uns weiter fragen, wie es um gleiche Chancen für Kinder in Schleswig-Holstein steht. Sie hören NDR1 für Nord, die Sendung zur Sache. Unser Thema heute, jung, aber außen vor, wie steht es um gleiche Chancen für Kinder in Schleswig-Holstein? Und wie das Leben gelingt, das entscheidet sich für Kinder oft schon sehr früh. Und deswegen will das Land auch mehr Kita-Plätze schaffen. Denn mit knurrendem Magen, im Winter mit Sandalen, mit Löchern in den Zähnen in die Kita, so sieht der Alltag mit Kindern aus ärmlichen Verhältnissen oft aus. In Lübeck beispielsweise lebt jedes dritte Kind in Armut. Und das ist schon seit 10 Jahren so. Trotz einiger Maßnahmen, wie zum Beispiel einem Bildungsfonds in der Hansestadt, hat sich dieser traurige Zustand nicht geändert. Caroline Sarno leitet eine Lübecker Kindertagesstätte, in der von den 64 Kindern mehr als die Hälfte in Armut leben. Und Katrin Bohlmann aus unserem Studio in Lübeck hat sie in der Kita besucht. Also ein Bericht aus der Praxis.
Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Kinder der Kita St. Christophorus II im Lübecker Stadtteil Eichholz nicht groß. Die Kinder wuseln herum, spielen, lachen, toben, bunt gemischt. Aber Kita-Leiterin Caroline Sano kennt die Unterschiede, die unterschiedlichen Familienverhältnisse.
Kinderarmut ist nicht immer unbedingt sichtbar, weil Kinderarmut verschiedene Gesichter eben hat. Und da muss man schon sehr sensibel sein, auch im Umgang damit und in der Beobachtung, weil es halt nicht unbedingt sofort zutage tritt und häufig sich an ganz anderen Stellen zeigt, als man zuerst vermutet.
Caroline Sano und ihre Kolleginnen haben den pädagogischen Blick für Armut entwickelt. Dabei achten sie weniger auf das Äußere, sondern mehr auf die Entwicklung und das Verhalten der Kinder.
Beispiel wäre auch, dass Kinder im Vergleich mit anderen Kindern, die in Armut leben, anders mit Spielsachen umgehen. Also während ein Kind vielleicht nur weint, wenn es etwas nicht bekommt, ist es bei den Kindern, die in Armut leben, manchmal schon so, dass sie dann sich das einfach nehmen. Das ist das, was wir halt im Alltag besonders merken und wo wir halt auch ansetzen.
Es geht also um das Sozialverhalten der Kinder. Aber auch in Sachen Bildung, Hobbys und Gesundheit zeigt sich die Armut.
Kinderarmut erlebe ich vor allem so, dass Armut Eltern und Kinder von gesellschaftlichem Erbe und gesellschaftlicher Teilhabe fernhält und sie halt in diversen Lebensbereichen benachteiligt werden oder sind.
Die 33-Jährige und ihr Kita-Team helfen den Kindern im Alltag und unterstützen sie in ihrer Entwicklung. Damit entlasten sie die Familien.
Das heißt also, dass wir ein regelmäßiges Essen und Trinken sicherstellen, dass wir einen Schutzraum sicherstellen, dass wir vielfältigste Spiel- und Entwicklungsmöglichkeiten anbieten und natürlich entsprechende pädagogische Begleitung der Kinder, die dort ansetzt, dass deren Ressourcen geweckt werden und vor allem auch gefördert werden.
Und die Eltern sind dankbar, erzählt Caroline Sano. Sie gehen offen mit ihrer Armut um, denn sie wissen, sie können der Kita-Leiterin vertrauen. Die Pädagogin erlebt immer wieder, wie schwierig es ist für die betroffenen Familien, aus dem sozialen Stand der Armut herauszukommen.
Für die betroffenen Eltern und Kinder, empfinde ich manchmal so etwas wie Wut. Und wenn ich mir das natürlich perspektivisch anschaue, für die Kinder manchmal auch fast hoffnungslos.
Ja, fast hoffnungslos, hat sie zum Schluss gesagt. Tanja Seemann vom Städtischen Familienzentrum in Kiergarten. Sehen Sie das ähnlich?
Auch da, denke ich, ist das ganz individuell für die Familien sehr, sehr unterschiedlich anzusehen. Aber es ist schon so, dass es einen ganz offenen, verständnisvollen Umgang mit den Familien bedarf, dass die Familien Vertrauen zum Familienzentrum haben, zu den Mitarbeitern des Familienzentrums, um dann wieder Hoffnung zu bekommen, indem sie sich öffnen, indem sie uns von ihrer Situation erzählen und wir dann gucken, wie wir sie einfach unterstützen können.
Können Sie vielleicht uns einmal kurz erläutern, Familienzentrum, was machen Sie, beziehungsweise was machen Sie auch nicht?
Wir machen Dinge, denke ich, anders als eine klassische Kindertageseinrichtung. Es ist schon so, dass wir von unserer Haltung her nicht die Kinder aufnehmen in unsere Einrichtung und dort einfach nur betreuen, sondern wir nehmen dort die Familien auf. Das heißt, die gesamte Familie ist bei uns immer und zu jeder Zeit herzlich willkommen. Sie dürfen auch bei uns den Tag verbringen. Sie dürfen auch mit ihren Kindern im Alltag spielen, dürfen bei uns sozusagen ein- und ausgehen, wann sie möchten und können uns Dinge erzählen, die sie einfach auch belasten. Wir wissen nicht, was für Familien richtig ist, sondern wir hören den Familien zu und unterscheiden dann wirklich ganz individuell gemeinsam, was braucht ihr, damit es euch wieder besser geht.
Ja, wie wichtig die Rolle auch der Eltern ist, darüber wollen wir gleich sprechen. Am Sonntagabend mit der Sendung zur Sache. Unser Thema heute: Jung, aber außen vor. Wie steht es um gleiche Chancen für Kinder in Schleswig-Holstein, wenn jemand zum Beispiel alleine lebt und weniger als 900 Euro im Monat zur Verfügung hat? Der gilt als arm. In Schleswig-Holstein sind etwa 15% aller Kinder von Armut bedroht und damit auch gesellschaftlich benachteiligt. Was man dagegen tun kann, diskutieren Sie mit uns oder schreiben Sie uns auch Ihre Meinung über studio@wellenord.de. Ich bin Benedikt Stubendorf und wünsche Ihnen einen interessanten Abend mit uns. Sonntagabend haben wir es. Sie hören NDR 1 Welle Nord und die Sendung, die Sie hören, heißt Zur Sache. Wir stellen uns die Frage, uns und Ihnen, wie es um gleiche Chancen für Kinder in Schleswig-Holstein steht. Stichwort Kinderarmut. Armut ist vererbbar, heißt es. Kinder aus armen Familien werden seltener von ihren Eltern gefördert, fallen aber auch durchs Bildungssystem, wenn sie nicht von sich aus hoch motiviert sind. wie zum Beispiel Frau Döring, was wir vorhin schon gehört haben. Das Arbeiterkind mit Studium ist heute keine Ausnahme mehr, aber trotz alledem selten. Und immer noch spielt die Herkunft in der Schule eine große Rolle für Schüler, Lehrer gleichermaßen. Aber wir wollen noch eine Etage vorher ansetzen, und zwar im Familienzentrum, in einem, das Tanja Seemann betreibt. Sie arbeiten da, betreiben klingt blöd, ne? Frau Seemann, in Ihrem Familienzentrum, wie kriegen Sie Kinder mit unterschiedlichem Charakter, mit unterschiedlichem Hintergrund unter einen Hut? Wie funktioniert das?
Das funktioniert wirklich richtig gut. Die Kinder sind ja von sich aus erstmal extremst wissbegierig. Sie wollen lernen, sie wollen wissen, wie die Welt funktioniert und was sie alles tun können. Sie wollen sich ein Bild von der Welt machen, und wir unterstützen die Kinder dabei. Und zwar jedes Kind so, wie es in seinem Entwicklungsstand einfach ist. Das heißt, wir bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten an, und da setzen wir an bei Naturwissenschaften, bei der Ästhetik, im Bewegungsbereich, sodass die Kinder wirklich das tun können, was ihrer Entwicklung gut tut. Das wissen sie meistens sehr gut selber. Und dann sehen wir eben zu, dass die Kinder ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten am Tag haben. Wir machen ganz viele Ausflüge. Wir sehen zu, dass wir ihnen auch die Welt außerhalb ihres Stadtteils zeigen. Das, was Familien oft nicht können, bieten wir den Kindern dann eben. Und das Besondere, glaube ich, ist auch, dass wir den Eltern die Möglichkeit haben, mit kommen, dass sie ihre Kinder begleiten können, dass sie das kostenlos machen können. Auch das ist für Eltern dann eben wichtig, so dass sie rauskommen, dass sie andere Möglichkeiten, kostengünstige oder auch kostenlose Möglichkeiten in der Stadt kennenlernen, die es durchaus gibt, so dass sie einfach ein großes Maß an Möglichkeiten haben, einfach sich ihre Welt anzueignen.
Sie haben vorhin schon gesagt, Sie legen auch Wert darauf, dass Sie keine Kindertagesstätte sind, sondern eben ein Familienzentrum, wo auch die Eltern eine gewisse Rolle spielen. Warum sind die Eltern Ihrer Meinung nach so wichtig in diesem Kontext?
Die Eltern sind das Wichtigste für ein Kind überhaupt. Wir also sind sowieso ein kleiner Teil für Kinder. Die Eltern sind massiv wichtig, und ihnen ist ja auch die Entwicklung ihrer Kinder extremst wichtig. Sie wollen ihre Kinder unterstützen. Sie wollen raus aus ihrer Situation ganz, ganz oft. Und als Familienzentrum haben wir eben die Möglichkeit, mit verschiedenen Kooperationspartnern gemeinsam mit den Eltern zu überlegen, was brauchst du jetzt für deine Familie, um auch an deiner Situation was zu verändern. Das sprechen wir offen an. Die Eltern haben ein hohes Maß an Vertrauen nach einer Zeit einfach auch aufgebaut zu uns und den Kollegen. Und wir haben dann eben über den Kinder- und Jugendhilfeverbund oder den Kinder- und Jugendhilfsdienst, über den ASD und auch die Erziehungsberatung in Kiel eine wunderbare Möglichkeit, mit Eltern gemeinsam zu gucken, aus ihrer Situation einfach auch eine andere zu machen.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß, ob Sie den Überblick über ganz Schleswig-Holstein haben, aber glauben Sie, dass das, was gemacht wird, reicht?
Ich glaube, wir stehen am Anfang, aber ich denke ja auch ganz oft, dass der Weg das Ziel ist, und wir müssen uns einfach auf den Weg machen. Ich denke, dass Familienzentrum ein guter Weg sind, mit Familien gemeinsam an Situationen was zu verändern.
Wenn wir einmal kurz rüberschielen zum Sport. Matthias Hansen vom TSV Hattstedt, wie oft kommt das bei Ihnen vor, dass Kinder sagen, ich würde ja furchtbar gerne bei euch mit Sport machen, aber ich habe kein Geld für Mitgliedsbeitrag?
Also bei uns geht es im Grunde genommen schon früher los. Kinder sind bei uns schon im Verein, und die Frage ist, wie kann der Beitrag zukünftig finanziert werden? Wie können die Turnschuhe zukünftig finanziert werden? Und wir haben jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also bei uns werden bis zum Sommer 46 Bildungsgutscheine abgerechnet von ungefähr 20 Kindern. Das ist auch so der Durchschnitt in Schleswig-Holstein in den Sportverein. Das ist jetzt nur der Beitrag. Davon sind natürlich noch nicht die Turnschuhe bezahlt. Und da gibt es dann im Grunde genommen viele Projekte in den Sportverein, auch bei uns im Sportverein. Wir haben einmal im Jahr einen großen Lauf, einen großen Volkslauf. Dort gibt es eine Startgebühr, und ein Teil dieser Startgebühr wird abgeführt, um letztendlich dann Bekleidung zu kaufen oder wenn es Trainingsfreizeiten gibt, dass wir dort dann Kinder bzw. Familie unterstützen können.
Also eine Möglichkeit zu unterstützen, zum Beispiel die Teilnahme an so einem Lauf.
Zum Beispiel.
Ja. Jetzt habe ich eine Mail bekommen von Wulf Steuer aus, hat er nicht geschrieben, ist auch nicht wichtig. Er sagt, wir sollten ein bisschen darauf achten, dass Armut nicht unbedingt arm macht und Bildungsferne des Elternhauses nicht unbedingt antriebsarm macht. Wie kriegt man individuelle Förderung dahin? Das ist doch eine Riesenaufgabe, Frau Seemann.
Ja, das ist schon eine Riesenaufgabe. Aber wenn man sich einfach anguckt, dass Kinder von sich aus wirklich Lust haben zu lernen und Lust haben, Bildung in sich aufzusaugen, dann bekommt man das wirklich auch gemeinsam hin. Man muss da am Ball bleiben, muss wirklich die Kinder ganz gezielt beobachten, schauen, was für Bildungsthemen haben sie im Moment, was interessiert sie, um sie einfach am Ball zu halten und um einfach auch zu gucken, dass man das so weit bei der Stange hält, dass sie nachher später in Schule auch Lust haben, weiter an diesen Themen zu arbeiten und weiter sich Bildung anzueignen und das eben dann auch gemeinsam mit den Eltern.
Stichwort Vorurteile an dieser Stelle, Frau Döring, das Engagement der Kinder geht ja möglicherweise schnell verloren, wenn sie dann feststellen, wir gehören zu den Armen, wir können eigentlich nicht so, wir können das nur dank Unterstützung. Hat Armut was Stigmatisierendes?
Ja, kann man schon so sagen. Also es ist schon so, man wird in eine Kategorie reingesteckt einfach. Man ist da erstmal drin und muss sich erstmal wieder rauskämpfen und sagen, Mensch, ich gehöre da gar nicht rein und das ist einfach, da gehöre ich nicht zu und ja.
Was meinen Sie, wie kann man solche Vorurteile abbauen?
Ich würde einfach sagen, dass alle einfach mal mehr zuhören müssen, einfach weil wenn man sich mal die Lebensgeschichten anhört und mal schaut, was steckt denn überhaupt dahinter? Warum hat derjenige vielleicht gerade weniger Geld als ein anderer oder so? Einfach seinem Mitmenschen mal wieder ein offenes Ohr spenden, würde ich sagen.
Also Bildung als Chance, aus der Misere rauszukommen?
Ja, ganz klar, kann man wirklich so sagen. Einfach, wenn man da früh ansetzt bei den Kindern, einfach, dass sie auch wirklich alle Chancen bekommen, dass sie genauso ihr Studium später aufnehmen können und ihren Weg gehen können.
Heißt aber auch als Eltern, dass man da möglicherweise ein Stück von seinem hohen Ross oder von seinem Standpunkt vielleicht zurückgehen muss und sagen, dem Kind ja die Freiheit geben zu sagen, ja, ich habe es nicht geschafft, ich war vielleicht nicht klug genug oder hatte aus anderen Gründen nicht die Chance, aber du sollst die Chance haben, nimm sie, mach es, auch wenn ich nicht verstehe, was du da machst.
Ja, genau, das kann man schon so sagen. Also da muss man halt als Elternteil auch sagen, so Mensch, dass du das wenigstens hinkriegst. Ne? Und sehe ich selbst, ich habe es selbst am eigenen Leib auch erleben müssen, wo bei uns zu Hause der eigene, ja, jeder Cent umgedreht wurde und ich habe trotzdem mein Abitur gemacht und alles, obwohl meine Eltern keins hatten und fange demnächst auch noch ein Fernstudium an, wo ich sage, ja, haben meine Eltern nicht gehabt und trotzdem einfach sage ich nie. Ich werde den Weg jetzt gehen und gehe noch einen Schritt weiter.
Ich dachte das eben bei Frau Seemann, weil Sie gesagt hatten, Sie machen dann auch so Naturwissenschaft mit den Kindern und ich könnte mir vorstellen, dass es, also ich bin jetzt auch, Physik habe ich dann ganz schnell abgegeben, weil ich davon keine große Ahnung habe, aber Sie bieten das dann auch an, obwohl die Eltern dann möglicherweise sagen, ich verstehe davon nichts, das macht mal schön ihr im Familienzentrum mit den Kindern dann.
Ja, die Eltern sind dankbar, dass wir das anbieten, dass die Kinder schon in diesem frühen Alter die Möglichkeiten haben, diese unterschiedlichen Schwerpunkte einfach kennenzulernen. Sie haben mittlerweile selber ein großes Interesse daran, auch zu sehen, auch zu gucken, was ihre Kinder dort machen, was ihre Kinder lernen und empfinden das als Bereicherung für ihre Kinder.
Also nicht nur als Schwierigkeit, weil man plötzlich mit einer Sache konfrontiert ist, mit der man sich selber vorher noch nie so auseinandergesetzt hatte, sondern eben auch tatsächlich, ja, wie Sie sagen, als Bereicherung.
Genau, sie gönnen das ihren Kindern. Sie gönnen es ihren Kindern und letztendlich möchten alle Eltern, dass es ihren Kindern besser geht. Also so wie Frau Döring auch gerade gesagt hat, sie wollen, dass ihre Kinder es schaffen, dass sie das vielleicht auch besser haben als sie selbst. Das ist das, was eigentlich jede Familie ihrem Kind auch gönnt.
Jung, aber außen vor. Es ist Sonntagabend. Sie hören NDR1 Welle Nord und Sie sind nicht außen vor. Sie sind mittendrin in unserer Sendung zur Sache. Wer arm ist, ist auch schneller und länger krank. Das geht unter anderem aus dem aktuellen Sozialbericht der Landeshauptstadt Kiel hervor. Danach bildet der Gesundheitszustand der Kinder auch ihr Lebensumfeld ab. Das heißt also Karies, Diabetes, Fettleibigkeit. In sozial schwachen Stadtteilen mit einer ärmeren Bevölkerung sind mehr Kinder von den Krankheiten betroffen als in reicheren Gegenden. Dazu hat uns Susanne Günther vom Kinderschutzbund gesagt.
Wenn ich mir beispielsweise die Regelsätze für Kinder im Hartz-IV-Bezug angucke und den Betrag, der für Ernährung angesetzt ist, dann stellt man sich natürlich schnell die Frage, wie man einen 14-jährigen Erwachsenen oder heranwachsenden Jungen mit knapp über 3 Euro täglich gesund ernähren soll. Es gibt viele Familien, die am Ende des Monats ihre Kinder mit Nudeln und Tomatenketchup über die Runden bringen.
Ja, Nudeln und Tomatenketchup essen meine Kinder auch gerne. Müssen es glücklicherweise nicht jeden Tag kriegen. Frau Döring, wie schafft man es, mit wenig Geld oder mit zu wenig Geld auf die Gesundheit seines Kindes zu achten?
Also ich habe einfach das Geld in meine Tochter reingesteckt, indem ich gesagt habe, gut, dann esse ich halt weniger Obst oder auch gar kein Obst teilweise, damit sie wenigstens jeden Tag in die Kita, in die Schule ihr frisches Obst mitbekommt und wir ja sie da nicht verzichten muss. Und was sich wiederum bei mir bei der Gesundheit dann mit einem schwachen Immunsystem und alles gezeigt hat. Also ich habe das Geld in sie reingesteckt. Gibt auch andere Fälle, wo ich es andersrum höre, wo dann die Kinder wiederum halt kein Obst bekommen, weil die Eltern wiederum das Geld eher vielleicht für sich benutzen oder auch der...
Für Zigaretten.
Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen, genau. Der Gedanke war da, aber das Geld, vielleicht auch einfach der Umgang einfach mit dem wenigen Geld einfach schwierig ist, wenn man nicht weiß, wie rechne ich das denn jetzt und was gebe ich wofür aus, muss man auch erstmal lernen und sich reinfinden.
Das heißt aber mit Hinblick auf die Gesundheit, haben Sie dann vermutlich Ihrer Tochter auch eher einen Apfel gekauft als eine Tafel Schokolade?
Genau, richtig. Also meine Tochter hat zeitweise die ersten Lebensjahre gar keine Süßigkeiten gekriegt, weil ich gesagt habe, nee, ich brauche auch das Geld einfach für gesunde Sachen, damit sie auch sich gesund ernähren kann und alles. Also da ist das Geld eher reingeflossen.
Das heißt, heute hat sie einen großen Jeeper auf alles, was süß ist?
Sie kann das sehr gut kontrollieren. Natürlich isst sie auch gerne mal Süßigkeiten und fragt auch mal, aber sie greift trotzdem jederzeit immer zum Obst und zum Gemüse. Also das ist wirklich drin jetzt. Und kommt ja mal vor, dann ist man nicht zu Hause, wenn man nicht eingekauft hat, dann verlangt sie das schon. Also Mensch, wir brauchen wieder das oder wir brauchen wieder Mohrrüben und Mensch, Mama, besorg mal.
So nach dem Motto, du kriegst erst die Schokolade, wenn du die Mohrrüben, erst die Mohrrüben, wenn du die Schokolade aufgegessen hast.
Ja, den Zwang mache ich nicht unbedingt so gerne. Aber.
Jetzt gibt es hier die Schuleingangsuntersuchungen. Die zeigen ganz deutlich, dass bei ärmeren Kindern häufiger Auffälligkeiten zu sehen sind. Wie sind wir hier im Land aufgestellt, wenn es darum geht, solche Probleme zu erkennen, Frau Seemann?
Also wir im Familienzentrum achten darauf, dass die Kinder wirklich täglich satt nach Hause gehen. Wir stellen das Essen von der Einrichtung. Wir haben Obst und Gemüse in ausreichender Menge jeden Tag zur Verfügung. Immer so, dass die Kinder dann, wenn sie hungrig haben, auch zugreifen können. Mhm. Das ist uns wichtig. Wir gucken, dass wir auch am Nachmittag nochmal einen Snack anbieten, dass die Kinder wirklich satt nach Hause gehen, falls es abends eben nichts mehr zu Hause geben kann, weil die Familien wenig oder gar nichts mehr haben. Legen wir großen Wert drauf und wir sehen auch zu, dass wir mit Kooperationspartnern zum Beispiel Kochkurse für Eltern anbieten, wo sie einfach erleben können, wie man kostengünstig gut auch die Familie ernähren kann. Also ein bisschen weg davon, morgens den teuren Croissant am Bäcker zu kaufen, sondern einfach zu gucken, wie schaffe ich das, was Gesundes mit meinen Kindern zu frühstücken, was auch nicht unbedingt teuer sein muss.
Ja, das heißt also, Sie haben nicht nur ein Auge auf hungrige Mägen, sondern gucken auch in Richtung Adipositas, motorische Störungen.
Sodass die Kinder dann eben die Möglichkeit haben, auch dann durch Bewegungsangebote, ne? Das ist ja auch so, dass die Kinder im Stadtteil wenig rauskommen, viel zu Hause sind oder eben auf der Straße spielen, dass wir eben ganz, ganz viele Möglichkeiten bieten, dass die Kinder sich bewegen können. Es gibt da in Kiel ganz großartige Möglichkeiten, rauszukommen und sich zu bewegen, dass also die Kinder eine gute Ernährung und eine ausgewogene Bewegungsangebote bekommen.
Welche Prävention, Herr Hansen, gibt es außerhalb der Schule? Also ich meine, gutes, gesundes Essen ist ja das eine, aber Bewegung ist das andere. Und Sie als Sportler, setze ich voraus, vom TSV Hattstedt.
Genau, ja. Also bei uns ist natürlich das große Thema Bewegung und der kann mich da letztendlich nur anschließen. Das sollte möglichst früh beginnen. Und deswegen sind wir auf dem Weg, mit Kitas, Sportvereinen und Kita, Sportvereinen und Grundschulen Kooperationen zu bilden. Also für Kinder mit und ohne Mitgliedschaft. Das ist uns halt auch ganz wichtig, dort alle zu erreichen und Bewegungsangebote zu schaffen, dass die Kinder Erfolgserlebnisse haben, Spaß an der Bewegung und so vielleicht dann auch den Zugang zu uns finden und dann einfach auch eine Vielzahl von Erfolgserlebnissen haben im Team.
Ihrer Erfahrung nach macht die Politik genug?
Also es gibt natürlich Unterstützung für diese Projekte. Es gibt diese Unterstützung auch vom Landessportverband, von der Sportjugend, die hier auch eine Tournee hat, Fit und Fun von Anfang an. Also es gibt hier Partner, die das unterstützen, auch aus der Wirtschaft. Ich komme jetzt gerade vom Tag des Sports. Dort fand ein Charity-Lauf statt, wo Geld gespendet worden ist für die erlaufenden Runden. Die Autokraft hat heute einen großen Scheck überreicht für das Projekt Kein Kind ohne Sport. Und das ist schon ein großes Thema hier in Schleswig-Holstein. Und da sind viele, die sich gemeinsam auf dem Weg machen. Wir haben das Ziel noch nicht erreicht, ohne Zweifel. Aber ich bin ganz guter Dinge, weil so viele motiviert sind, daran zu arbeiten.
Glauben Sie, dass genug Menschen, die in Armut leben und entsprechend auch arme Kinder haben, zu Ihnen kommen? Oder dass sich viele auch verstecken, weil sie sich vielleicht nicht trauen?
Ich glaube, das ist schwierig mit den Zugängen einfach. Und deswegen geht es auch für uns darum, einfach nicht zu warten, kommen neue Mitglieder, sondern wir müssen letztendlich zu den Menschen raus. Und deswegen gilt es darum, Projekte zu initiieren, ob nun im Stadtteil oder im Dorf. Der Sport hat den großen Vorteil, wir sind ja gut aufgestellt. Wir sind fast in jedem Dorf, wir sind fast in jeder Stadt. Und dort gibt es viele Partner. Das heißt, wir können ganz niedrigschwellig mit den Partnern vor Ort, Familienzentrum, haben berichtet, was sie alles anbieten, und das sind kompetente Partner. Und wir sind kompetente Partner im Bereich Sport, und wenn wir uns zusammentun, glaube ich, dann kann man da ganz tolle Projekte gemeinsam entwickeln. Und das, glaube ich, ist der gute und der richtige Weg.
Jung, aber außen vor. Wie es um gleiche Chancen für Kinder in Schleswig-Holstein steht, das Thema wird uns auch in der kommenden Stunde noch beschäftigen, hier auf NDR 1 Welle Nord. 15% aller Kinder leben in Armut, hier bei uns in Schleswig-Holstein, etwa 15%. Wer aber arm ist, und man muss an dieser Stelle auch differenzieren, arm heißt nicht unbedingt Hartz IV bzw. Arbeitslosengeld II, sondern gibt auch andere, die so direkt an der Kante leben, die auch als arm gelten. Welche Perspektiven haben Kinder aus armen Verhältnissen? Wie können sie ihrer Situation entkommen? Das ist das Thema in unserer Sendung zur Sache an diesem Abend. Jung, aber außen vor. Wie steht es um gleiche Chancen für Kinder in Schleswig-Holstein? Ich spreche darüber heute Abend mit Katrin Döring, die 8 Jahre lang alleinerziehend war, mit Tanja Seemann vom Familienzentrum Garden und Matthias Hansen vom TSV Hartstedt. Wenn Sie Fragen an meine Gäste haben oder Vorschläge zum Thema Kinderarmut, schreiben Sie uns eine Mail über studio@wellenord.de. Sie hören NDR 1 Welle Nord, und wir stellen uns und Ihnen und meinen Gästen die Frage, wie es um die gleichen Chancen steht für Kinder in Schleswig-Holstein. In dem Moment, in dem Kinder zusammen in einer Mannschaft spielen, einem Ball hinterherlaufen, gemeinsam kämpfen, da sind sie dann doch irgendwie alle gleich. Aber wie kommen sie überhaupt in den Sportverein? Matthias Hansen vom TSV Hattstedt, wie hoch ist die Schwelle für Kinder aus ärmeren Verhältnissen in den Sportverein zu kommen?
Also ich glaube, es geht immer um die Eltern. Wenn wir über die Kinder sprechen, um die Eltern, wie affin sind sie gegenüber dem Bereich Bewegung? Und wir versuchen natürlich auch Projekte hinzubekommen, wo Eltern und Kinder gemeinsam sich bewegen können. In der Hoffnung natürlich, dass die Kinder, möglichst auch die Eltern, dann den Sportverein treu bleiben. Also bei uns ist es ganz wichtig, im Verein zählt der Teamgeist, nicht das Familienkonto. Und genau das versuchen wir umzusetzen.
Jetzt gibt es das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes. Da gibt es Zuschüsse auch für den Sportverein. Hat sich für Sie dadurch Wesentliches geändert beim TSV Hartstedt?
Für uns im TSV Hartstedt nicht. Das muss man ganz direkt sagen. Wir freuen uns natürlich, dass es für Familien einfacher ist. Wenn wir sehen, dass wir 46 Gutscheine dieses Jahr abgerechnet haben, dann glaube ich, macht das für die Familien das ein bisschen einfacher, die sich schon überlegen, was wollen wir mit dem Geld finanzieren. Bei uns in Nordfriesland ist es halt so, dass viele Sportvereine das anbieten können. Sie müssen sich registrieren lassen, dass sie Gutscheine abrechnen können und dürfen. Und bei uns ist es relativ einfach in Nordfriesland. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wir müssen es sehr niedrigschwellig machen. Die Kunden bekommen sozusagen diese Gutscheine zugeschickt, ob sie wollen oder nicht. Und dann können sie sie einsetzen. Und das wird natürlich auch nicht gemacht vor der ganzen Gruppe, sondern das wird in dem richtigen Moment den Übungsleiter die Gutscheine überreicht und ganz unproblematisch dann auch abgerechnet. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, immer ganz niedrigschwellig solche Dinge anzubieten.
Und gerade im Kreis Nordfriesland, wenn ich richtig informiert bin, ist die Schwelle sehr niedrig. Da beantragen die Eltern in der Regel, wenn sie zum Beispiel Arbeitslosengeld II beantragen, die Zuschüsse gleich mit. Also soweit ich weiß, ist auf dem Formular der Haken schon gesetzt. Man muss sich also quasi bewusst dagegen entscheiden, wenn man nicht will. Also die müssten ja dann also den Verein eigentlich die Bude einrennen.
Ja, genau, richtig. Und ich finde das sehr erfreulich, dass also es Schätzungen gibt, dass also die Gutscheine, die in Nordfriesland umgesetzt werden, 70-80% über den Sportverein abgerechnet werden. Also das macht, denke ich, auch nochmal die Bedeutung von Sport, von Sportverein und all das, was sie leisten. Es geht ja nicht nur um Sport, sondern um das Ganze drumherum, was dort angeboten wird. Das macht es, denke ich, nochmal ganz stark deutlich.
Wenn wir jetzt nicht nur auf die Fitness gucken, sondern auf in Richtung Chancengleichheit der Kinder, was kann der Sport da anrichten oder sozusagen helfen?
Also ich glaube, Sport, da geht es ja nicht nur um Bewegung, sondern es geht um Erfolgserlebnisse, es geht um Selbstwertgefühl, Selbstwahrnehmung und Selbstvertrauen auch. Und ich glaube, jemand, der aus einer finanzschwachen Familie kommt, aber sportlich einfach Vorbild ist im Auf- und Abbauen, der sportliche Leistung zeigt, ich rede jetzt nicht von Spitzensport, sondern der einfach sich aktiv einbringt, der ein guter Fußballspieler ist, der ein guter Handballspieler ist, der hat einfach Lob und Anerkennung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja viel über Ausgrenzung heute gesprochen und hier ist man im Team, man gehört dazu. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, hier Erfolgserlebnisse zu haben. Und der Sportverein kann dies bieten. Und ich glaube, das ist eine ganz große Chance.
Also ja, eine große Chance, um die Chancengleichheit herzustellen.
So ist es, ganz genau.
Frau Döring, wie war das, wenn Sie zurück überlegen oder vielleicht auch heute noch, wie war das bei Ihrer Tochter? Konnten Sie die in den Sportverein schicken?
Ja, also das, ich habe es auch gemacht, aber wie es jetzt gerade erzählt wurde mit den Gutscheinen, dass die einfach gleich mit zugeschickt waren. So leicht war es leider nicht. Also es ist schon, dass man immer erst hinterherrennen musste, wenn man wieder einen neuen Bescheid hatte, da war fehlte das grundsätzlich dabei. Und dann ist es immer ein Hinterher-Telefonieren gewesen, dass man sagen musste, Mensch, meinem Kind steht das zu, schicken Sie mir doch bitte einen zu. Ja, wieso, weshalb, warum, wo wollen Sie Ihr Kind denn reinstecken? Das ist immer schon so eine Rennerei gewesen. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt in letzter Zeit was geändert hat. Ich hoffe das, dass da die Hürde einfach vielleicht auch geringer ist, weil nur so können die Kinder dann auch teilnehmen, wenn dann wieder eine Hürde da ist, bis man so einen Gutschein hat.
Da muss dann der Spielplatz als Sportgerät.
Genau, richtig, reichen. Ja.
Das ist ja auch bitter. Frau Seemann, wie steht es um die Fitness Ihrer Schützlinge? Müssen die Kinder Ihrer Meinung nach vielleicht sogar noch früher in Bewegung gebracht werden?
Ich glaube, Bewegung ist eine gute Form, Familien auch zusammenzubringen. Wir haben in Kiel mit vielen Kitas und Familienzentrum gemeinsam Bewegung uns auf die Fahnen geschrieben. Wir haben ein Bewegungsprojekt, wo wir gemeinsam Familien in Bewegung bringen, in Sportfeste bringen. Wir haben einmal im Jahr einen großen Kita-Cup, wo verschiedene Kindertageseinrichtungen gemeinsam gegeneinander spielen. Das ist ganz wunderbar, weil eben gerade jetzt dann auch Familien ihre Kinder einfach anders wahrnehmen. Sie sind stolz auf ihre Kinder, sie freuen sich, sie erleben plötzlich ihre Kinder ganz, ganz anders und das motiviert sie, die Kinder auch in Sportvereine wirklich anzumelden. Das ist für uns ein guter Zugang, Familien wirklich auch in Sportvereine in den Stadtteil zu bekommen, um einfach dieses Feuer weiter aufrechtzuerhalten. Das ist wichtig für die Familien.
Jetzt haben wir schon eine ganze Reihe von Ansätzen diskutiert. Gesundheit, Bildung, eben gerade auch kurz über Teilhabe gesprochen, natürlich auch über Finanzen. Wo müssen denn aus Ihrer Sicht die Politiker im Land ansetzen, um mal so richtig was zu verbessern in Sachen Kinderarmut? Oder wird schon genug getan und wir brauchen einfach ein bisschen längeren Atem?
Ach, ich glaube, genug getan wird irgendwie nie. Wenn wir uns was wünschen dürften, würden wir uns immer noch ganz viel wünschen. Es muss einfacher sein für die Familien, wirklich an Kindergartenplätze zu kommen. Sie müssen in ihrem Stadtteil, in ihrer Umgebung wirklich die Möglichkeit haben, in gute Betreuung zu gelangen. Und es muss einfach Politik ganz, ganz klar sein, dass die Kinder einfach das Geld benötigen. Sie benötigen das Geld, um in Sportvereine zu kommen, um einfach an Bildung teilhaben zu können, um sich die Ausrüstung finanzieren zu können, nicht nur den Beitrag, sondern ja. Sowas ist halt auch wichtig, so ein Turnschuh oder so ein Ballettrock kostet einfach auch eine Menge, dass da einfach auch genau hingeguckt wird, dass da eben Ausgrenzung nicht stattfinden kann, dass wir da einfach für die Kinder eine Selbstverständlichkeit erleben, sowas genauso erleben zu dürfen wie alle anderen Kinder auch. Und ich denke, da muss Politik nochmal ganz genau hingucken, dass wir da nicht wieder in zwei Klassen denken, sondern dass da die Kinder die gleichen Chancen einfach bekommen.
Sie hören die Sendung zur Sache. Wenn Kinder in Armut aufwachsen, dann wirkt sich das möglicherweise auf ihr ganzes Leben aus. Wir haben heute darüber gesprochen, wo man ansetzen kann, zumindest um Kindern zu helfen, ihnen gleiche Chancen zu ermöglichen. Matthias Hansen, als Sportler beim TSV Hattstedt sind Sie vermutlich Herausforderungen gewohnt. Ist Kinderarmut eine Herausforderung, die man bewältigen kann?
Das ist eine schwierige Frage und eine schwierige Frage kann man nicht einfach beantworten. Also ich glaube, man sollte es auf jeden Fall versuchen und wir alle sollten unseren Beitrag leisten und nicht sagen, die anderen machen das schon oder die Politik oder wer auch immer bei uns im Dorf, sondern ich glaube, der Sport kann hier wichtige Akzente setzen. Er kann sagen, wir wollen das schaffen, wir wollen es da auf dem Wege machen, sucht sich Kooperationspartner, sucht sich Paten, wird kreativ, nimmt die Menschen mit und dann, glaube ich, kann uns das gelingen, einen wichtigen Beitrag zu leisten.
Was wäre das Wichtigste, was Sie bräuchten für diese Arbeit?
Ich glaube, der Sport in Schleswig-Holstein bedarf auch einer Förderung. Wir brauchen gute Rahmenbedingungen, wir brauchen qualifizierte Übungsleiter. Der Sport ist mehr als Punktspielbetrieb, ist mehr als Training, sondern sind ganz viele soziale Fragen, die bei uns im Sportverein auflaufen. Aber wir sind keine Pädagogen, wir sind keine Fachkräfte, das muss man ganz klar so sagen. Deswegen brauchen wir da einfach Unterstützung. Wir wollen Übungsleiter, wir wollen Trainer qualifizieren. Das kostet auch sicherlich Geld. Und ich glaube, das ist schon wichtig, einfach da auch mal zu investieren, um den Sport voranzubringen und damit natürlich auch die Chancen für unsere Kinder und Jugendlichen in Schleswig-Holstein.
In Kindertagesstätten entscheidet sich, auch darüber haben wir heute gesprochen, wie Kinder ins Leben starten. Tanja Seemann vom Familienzentrum Kiel. Welche Unterstützung wünschen Sie sich bei Ihrer Arbeit?
Ja, ich wünsche mir natürlich noch Unterstützung, dass wir ein größeres Netzwerk einfach schaffen, dass wir eben mit Sportvereinen, mit den ganz vielen anderen Möglichkeiten, die so eine Stadt einfach noch hat, gemeinsam an der Sache arbeiten, dass wir gemeinsam überlegen, was ist wichtig für Familien, was brauchen Familien, was können wir ihnen auch bieten, dass nicht jede Familie immer wieder die Situation hat, sich erklären zu müssen, sich rechtfertigen zu müssen für ihre Situation und dass wir es gemeinsam einfach mit einem guten Netzwerk schaffen, dass sie aus ihrer Situation etwas machen können und sich die Situation für die Familien verbessert.
Also auch hier das Stichwort Netzwerk. Und es klang immer so ein bisschen durch Arbeit, 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 die Arbeit, die Sie machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie dabei auch vielleicht Erfolgserlebnisse haben. Was geben Ihnen die Kinder, wenn alles gut läuft?
Die Kinder haben einfach eine gute Zeit. Die Kinder fühlen sich wohl, sie kommen gerne, die Familien kommen gerne. Und das ist für uns so extremst wichtig. Und das ist das Schöne eigentlich jeden Tag, dass wir sehen, dass die Eltern gerne zu uns kommen, dass sie sich freuen, wenn Ferienzeiten jetzt langsam wieder zu Ende sind und sie wieder viele Kinder in der Kita sind. Wir haben ja keine Schließungszeiten mehr, sondern sind durchgängig für die Familien da. Aber jetzt füllen wir uns wieder. Und
morgen geht's los.
Morgen geht's los. Es sind wieder alle Familien da. Und dass sie sich freuen, wieder da sein zu können, wieder ganz viel erzählen zu können. Ich bin auf die Geschichten gespannt, was sie erlebt haben den Sommer über. Und das macht einfach Freude, mit den Familien gemeinsam ihren Weg einfach zu gehen.
Katrin Döring, bei Ihnen möchte ich mich ganz ausdrücklich dafür bedanken, dass Sie so offen erzählt haben von Ihren Erfahrungen als Alleinerziehende. Das ist, glaube ich, schon was Besonderes, so frei und offen darüber zu sprechen. Wie geht's Ihrer Tochter heute?
Sehr gut. Also ich glaube, sie sitzt jetzt gerade sehr neugierig vom Radio und lauscht gespannt. Und sie ist stolz auf Mama. Ja, sie hat sich toll entwickelt und hat natürlich eine ganze Menge durchmachen müssen. Merkt man ihr jetzt aber nichts an der Entwicklung. Also sie hat eher, dass man sagen kann, Mensch, sie hat einen Sprung vorwärts sogar gemacht dadurch.
Jetzt haben wir von Ihnen gehört, wie schwierig das war, die 8 Jahre, was für eine harte Zeit, was Sie alles durchmachen mussten, worauf Sie alles verzichten mussten. Hat trotzdem diese Zeit möglicherweise unterm Strich auch irgendwas Positives gehabt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann schon sagen, dass ich einfach dadurch auch meine Erzieherausbildung überhaupt begonnen habe. Also viele Dinge haben einfach das eine zum anderen einfach auch geführt. Und ich habe meine Erfahrung gesammelt, die ich jetzt wiederum bei meiner jetzigen Arbeit in einem EU-Projekt verwirklichen kann, wo wir einfach sagen, Mensch, in Dithmarschen, dass wir die Alleinerziehenden unterstützen, dass wir da die Dienstleister untereinander besser in Verbindung bringen. Ich glaube einfach, dass ich mit den Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe in den letzten Jahren, einfach auch vielleicht andere Ideen habe oder auch wirklich andere Schritte anleiten kann.
Das heißt also, wenn wir jetzt den Satz jung, aber arm erweitern, arm bleiben muss nicht sein.
Nein, natürlich nicht. Also das liegt natürlich auch an jedem selber, aber man kann es einfach erleichtern, indem wir einfach, und das ist halt auch mir wichtig, dass ich sage, Mensch, es muss nicht sein, dass andere Alleinerziehende die gleichen Hürden haben, die ich hatte.
Jung, aber außen vor. Das war unsere Sendung zur Sache, zur Frage, wie es um gleiche Chancen für Kinder in Schleswig-Holstein bestellt ist. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen meinen Gästen, die mich gleich verlassen, denn wir kümmern uns in der nächsten halben Stunde um die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Gleich hier auf NDR 1 für den Nord.